Menschen haben doch immer schon Fleisch gegessen.
Vegan? Aber du hast dein Handy? Total heuchlerisch.
Ich könnte auch mal einen Veganer, der war immer Leben
leben lassen.
Ist doch alles voller Chemie.
Jetzt halt doch mal die Klappe. Der Podcast fängt an. Diese Podcast-Folge wurde ermöglicht durch meine überaus großzügigen UnterstützerInnen auf Patreon, Steady, PayPal und sonst wo. Durch sie können der Blog und eben auch der Podcast kostenlos und werbefrei bleiben. Du möchtest mehr Podcast-Folgen? Du denkst, der Autor dürfte ruhig mal weniger faulenzen und mehr Texte schreiben? Du hast die richtige Einstellung. Für noch mehr cremige Texte kannst du ihn ebenfalls unterstützen. Wie genau findest du in der Beschreibung des Podcasts oder auf graslutscher.de/Unterstützer.
Ein besonderer Dank gilt Vera Stratmanns, die diesen Text eingelesen hat. Yeah! Herzlich willkommen zum Graslutscher Podcast Folge 5. Sozusagen zur Dezember- und damit auch Advents- und Weihnachtsausgabe dieses ohnehin immer schon sehr besinnlichen Podcasts. Ganz wichtig zuerst, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe jetzt 4 Folgen lang meine Sprecherin falsch vorgelesen. Das muss ich jetzt zuerst korrigieren. Vera Stratmanns heißt gar nicht Vera Stratmanns, sondern Stratmanns. Das ist so ein bisschen der modernen Welt geschuldet, in der wir noch nie miteinander gesprochen haben. Wir haben das bis jetzt alles per E-Mail irgendwie gemacht. Und Vera kommt offensichtlich, oder ihre Familie kommt irgendwo aus dem Niederrheinischen. Und da gibt es sowas wie das niederrheinische Dehnungs-E. Das heißt, die Leute bauen einfach irgendwo ein AE in den Namen rein, aber sprechen das wie A aus. Ist so ein bisschen verrückt. Es gibt auch so Orte, ich habe nochmal nachgeguckt. Es gibt Basweiler und Wittler und Strahlen, aber die schreiben sich Basweiler und Wittler und Strählen. Und wie soll irgendjemand darauf kommen, dass man das mit einem A ausspricht? Ja, also sorry nochmal, ich habe es jetzt dreimal falsch gesagt, glaube ich. Und ich überlege, ob ich es auch in den Blog nochmal mit Lautschrift reinschreibe, weil ansonsten ihr ganzer Fame ja für die Füße ist. Weil die Leute, wenn sie dann auf der Straße angesprochen wird, sagen die, bist du Vera Stratmanns? Die sagt jedes Mal, nein, das ist ein Bindungs-E, das spricht man Stratmanns. Dann wird sie bestimmt bald sagen, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ach Quatsch, Bindungs-E, ich meine natürlich ein Dehnungs-E, das habe ich schon wieder falsch gemacht. Es ist ein Dehnungs-E. So, und obwohl ich mich ja also aufgeführt habe wie so ein unhöflicher Oger, hat Vera sich dankenswerterweise trotzdem bereit erklärt, den aktuellen Artikel einzulesen. Was mich sehr freut, denn der ist etwas lang geraten zum Lesen, aber zum Hören hat er eigentlich eine sehr angenehme Länge und ist ein recht aktuelles Thema. Und zwar geht es um die schon viel zitierte Dokumentation von Arte mit dem Titel Umweltsünder E-Auto. In meinen Augen ist schon dieser Titel etwas irreführend, denn E-Autos sind eigentlich so ein Randthema in dem Ganzen. Da geht es zwar auch darum, aber das Kernthema ist eigentlich die Frage, wie wir in Zukunft unseren Energie- und Rohstoffbedarf decken wollen. Und das wird eben hier nur am Beispiel Windkraft, Solarkraft und E-Autos durchexerziert. Nach dem beliebten Schema, lass doch mal gucken, ob diese Technologie Rohstoffe braucht. Oh ja, sie braucht Rohstoffe. Wie werden die gewonnen? Umweltschädlich. Dann muss die ganze Technologie umweltschädlich sein. Kennen viele LeserInnen meines Blogs schon vom Thema, ist Veganismus eigentlich gut? Die Veganer essen Avocados. Oh, dann ist das alles ganz unökologisch oder so ähnlich. Und dementsprechend habe ich da ja schon direkt nach Erscheinen der Doku einen langen Artikel zugeschrieben, der dann auch von Arte kommentiert wurde und die uns dann eine Antwort in Aussicht gestellt haben. Das ist heute genau 2 Wochen her, dass sie auf den Artikel reagiert haben. Ich werde heute nochmal ein Update posten und nochmal ein Reminder und fragen, hey, liebe Leute von Arte, wie sieht's denn eigentlich aus? Sie hatten gesagt, sie würden die Kritik an die zuständige Redaktion weiterleiten und uns dann auf dem Laufenden halten. Es kann natürlich sein, dass aufgrund der Länge der Doku und auch der Länge des Artikels das gar nicht so schnell geht, denn die Doku geht 90 Minuten lang. Es gibt sehr viel Zeit, um Unsinn zu reden. Und ich weiß, ich greife natürlich jetzt vor, das ist jetzt nicht mehr sonderlich objektiv, aber ich beschäftige mich jetzt schon seit Wochen mit dieser Doku und habe bislang noch mit niemandem gesprochen, der sie wirklich sehr gut findet und begründen könnte, warum diese ganzen Fehler da drin sind. Es geht zwar am Ende auch um die Frage, ob wir eigentlich auch uns in Verzicht üben müssen, um die Klimakrise zu bewältigen, was viele wahrscheinlich mit einem Ja beantworten würden, aber In meinen Augen ist das sehr kurz gesprungen, weil sie eben sagt, dass wir das nur mit Verzicht lösen sollten. Und da sehe ich halt schwarz. Ich begründe das am Ende vom Artikel auch nochmal ein bisschen ausführlicher. Ist jetzt nicht, dass ich so jemand wäre, der irgendwie mit Verzicht ein großes Problem hätte. Ich vermute mal, dass mein persönlicher Impact schon irgendwie weit unter deutschem Durchschnitt ist. Ist mir also jetzt nicht gerade fremd, diese Herangehensweise, aber es hilft halt alleine nichts. Also selbst wenn ihr super stark verzichtet und sagt, mir ist alles egal, ich schraube meinen Verbrauch so weit runter, wie es irgendwie geht, ja, dann liegt ihr halt in Deutschland trotzdem irgendwo bei zwischen 3 und 4 Tonnen CO2, die ihr emittiert. Und wenn das jetzt alle Deutschen machen, dann können wir uns vielleicht einen kleinen Aufschub damit erkaufen, aber die Klimakrise lösen wir damit nicht. Also das ist zumindest meine Ansicht. Ich bin sehr dankbar für Kommentare. Und wenn ihr das kommentieren wollt, ich habe gemerkt, manche von euch kommentieren das dann in SoundCloud oder hier direkt in dieser Podcast-Software. Wahrscheinlich ist es am besten, wenn ihr dann den Artikel selbst aufruft oder in den jeweiligen Post in Facebook oder Twitter reingeht und da kommentiert, weil da auch die meisten anderen schon kommentiert haben. Also ihr könnt es natürlich auch gerne in dem Podcast Portal selber machen. Es ist nur so, da antworten dann recht wenig Leute, weil da einfach wenig Leute drauf gucken und dann diskutiert man so ein bisschen alleine und das ist ja traurig. Genug des Intros. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem eingelesenen Artikel und wir hören uns wieder im kommenden Jahr, wenn dieses grauenvolle 2020 endlich vorbei ist. Bis dann, ciao!
Arte-Filmemacher wollen die Klimakrise jetzt durch Verzicht auf Windkraft und E-Autos lösen. Nein, mein Titel ist weder Übertreibung noch Clickbait oder rhetorische Zuspitzung, sondern die unmittelbare Botschaft der seit 6 Tagen bei Arte zu sehenden Dokumentation »Die verborgene Seite der grünen Energien«. Komisch, eure Google-Suche findet unter diesem Namen gar nichts? Das mag daran liegen, dass man den Titel für das deutsche Publikum sehr frei von »La face cachée des énergies vertes« zu »Umweltsünder E-Auto« übersetzt hat. Der von Jean-Louis Perret und Guillaume Pitron produzierte Beitrag hat in der Mediathek noch den Untertitel »Die Kehrseite der Energiewende – eine Spurensuche« spendiert bekommen. Der YouTube-Upload muss aber ohne auskommen. Das ist schon doppelt irreführend, denn hier geht es um weit mehr als nur um E-Autos. Und das Fragezeichen hätte ehrlicherweise durch 3 Ausrufezeichen ersetzt werden müssen – denn von der scheinbaren Ergebnisoffenheit dieses Titels ist nach 89 Minuten nichts mehr übrig. Das Ganze ist beim Verfassen dieses Textes allein auf YouTube über 250.000 Mal angesehen worden, obwohl man sich stattdessen auch 1,5 Stunden lang das Mantra eines fatalistischen Doomsday-Kults hätte anhören können. Ganz so, als wäre das Werk der kleine europäische Bruder von Michael Moores Docutainment-Quatsch Planet of the Humans. Generell gibt es mehrere Parallelen zwischen den Werken. Beide versuchen, sich dem überaus komplexen Problem zu nähern, wie in Zukunft eine nachhaltige Weltwirtschaft aussehen könnte. Dennoch lassen beide Werke niemanden zu Wort kommen, der dazu etwas Fundiertes zu sagen hätte. Stattdessen stürzen sie sich auf eine Menge einzelner Puzzlestückchen und scheitern kläglich daran, diese zu einem sinnvollen Gesamtbild zusammenzusetzen. Für wissenschaftlich wirkende Aussagen gibt es entweder keine oder uralte Quellen. Es hagelt übersimplifizierende Begriffe wie grün und sauber, die dann zu düster klingender Musik maximal bedrohlich aufgeladen werden. Wollte ich alle Fehler von Umweltsünder E-Auto auflisten, ich müsste wohl eine 10-teilige Artikelreihe schreiben. Das wäre aber vermutlich nicht besonders zugänglich und zudem auch spätestens ab Teil 3 ziemlich langweilig. Denn die Episoden des Arte-Films sind dramaturgische Wiederholungen des immer gleichen Rezepts für 20 Pfund Empörung. Erstens, man suche sich eine grüne Technologie aus. Zweitens, man recherchiere, welche chemischen Elemente darin zum Tragen kommen. Drittens, man fliege ans andere Ende der Welt, wo es Abbaugebiete für diese Elemente gibt. Viertens, man dokumentiere die Missstände und interviewe möglichst viele traurige Menschen. Fünftens, man ziehe zu düsterer Musik das Fazit, dass die grüne Technologie die alleinige Ursache für das zu sehende Leid ist. Jetzt garniert ihr das noch mit ein paar Interviewfetzen von Experten, ein paar möglichst großen, für das Publikum nicht näher einzuordnenden Zahlen und den Bildern von glücklichen Menschen in Europa. Am besten welche, die diese grüne Technologie offenbar aus purem Egoismus nutzen, weil ihnen das Schicksal all der betroffenen Menschen ja offenbar komplett egal ist. Fertig ist die Videosequenz zur maximalen Entrüstung über Wohlstandsmenschen, die für ihre saubere Luft die Luft der anderen verpesten. Damit die Kommentarspalten so richtig überschäumen vor Wut und Empörung über diese bodenlose Heuchelei, sollte man tunlichst vermeiden, das Ganze gegen Missstände der aktuellen Technologien abzuwägen. Stattdessen stellt ihr gleich zu Beginn rhetorische Fragen, die Ungeheuerliches vermuten lassen, nämlich, dass die grünen Technologien schlimmer sind als alles andere und dass diese Wahrheit von finsteren Mächten unterdrückt wird. Direkt bei 1 Minute 45 fragt die Stimme aus dem Off: Und wenn die vermeintlich sauberen Energien nur eine Illusion wären? Wenn sie letztlich sogar verheerendere Auswirkungen hätten als die fossilen Energien? Diese Frage wird später nicht mehr beantwortet. Jaha, das wäre schon schlimm. Nun hat sich ja niemand einfach vor die Kamera gestellt und dann vor den Augen der Welt ausgependelt, dass Wind- und Solarkraft die krass klimaschonenderen Technologien sind. Vielmehr haben das viele Menschen aus Forschung und Wissenschaft wiederholt untersucht und sind zu eindeutigen Ergebnissen gekommen. Oder wollen die wirklich im wörtlichen Sinne wissen, wie sauber diese Technologien sind? Wir gehen das Rezept einmal anhand des ersten Beispiels durch, den E-Autos. Gestartet wird hier gerne mit Strohmann-Argumenten, sodass die Doku auf Aussagen reagieren kann, die so zwar niemand gesagt hat, die aber ein leichtes Ziel abgeben. In diesem Fall, Zitat, die Leute sind davon überzeugt, dass sie nur ein Elektroauto fahren müssen, um alle CO2-Probleme aus der Welt zu schaffen. Als Beleg reicht ein Interview mit der französischen PR-Chefin von BMW aus, denn PR-Chefinnen sagen in Interviews ja immer die Wahrheit. Damit wird der Autoindustrie eine rasante Wende in Richtung Elektro bescheinigt, obwohl die vollelektrische Produktpalette des bayerischen Autoherstellers eher wirkt wie die Obst- und Gemüseabteilung an einem Samstagabend um 21.30 Uhr. Die Macher wollen maximal investigativ daherkommen, fallen aber selbst auf diesen Werbetrick rein und setzen den zweiten Strom an. Zitat: Glaubt man den Herstellern, hat das Elektroauto nur Vorteile. Komisch, dass die Hersteller einen Umstieg auf E-Antriebe höchst selbst seit Jahrzehnten verschleppen und ständig was von Technologieoffenheit erzählen, um möglichst lange noch Benzinmotoren zu verkaufen. Die Sprecherin warnt, Zitat, bald schon werden hunderte Millionen dieser Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein. Oh, das ist bestimmt was Schlechtes, oder? Ich meine, hunderte Millionen? Selbst hunderte Millionen Hundewelpen klingen ja irgendwie bedrohlich. Ist es aber nicht. Es fahren bereits knapp 1,3 Milliarden Pkw auf dem Planeten rum und aktuell stellen wir weltweit knapp 70 Millionen im Jahr her. Ja, innerhalb weniger Jahre produziert die Menschheit hunderte Millionen neue Autos. Das ist aber spätestens seit den 80ern der Fall. Nicht, dass ich das als Verkehrswendeaktivist jetzt sonderlich toll fände, aber mit E-Autos hat das nun mal wenig zu tun. Die Macher halten sich von nun an vorbildlich an mein oben geschildertes Rezept und zählen für Schritt 2 allerlei Rohstoffe auf, die für E-Autos benötigt werden. Guillaume Pitron hat sich besonders auf die seltenen Erden eingeschossen, was eventuell auch daran liegt, dass er bereits 2012 den Film Rare Earth – The Dirty War gedreht hat. Es werden zwar auch in Verbrennerautos diverse seltene Erden verbaut, aber mit Neodym befindet sich eine davon im Herzstück von manchen E-Autos, im Motor. Die Doku schwurbelt hier knapp an der Wahrheit entlang und behauptet, Zitat, ohne Neodym zum Beispiel könnte ein Elektroauto gar nicht erst losfahren. Das ist ziemlicher Humbug, denn E-Autos mit Asynchronmotoren fahren in der Regel ganz ohne Neodym-Dauermagneten. Auch das in der Doku abgebildete Modell S von Tesla hatte bis 2018 neodymfreie Motoren. Ebenso fahren der Audi e-tron Quattro, der Mercedes EQC und der Renault Zoe ohne dieses Metall. Es ist übrigens ein eigenes Bauteil und kann nach Lebensende des Autos zu 100% wieder entnommen werden. Obwohl diese ohne Neodym kein E-Auto-Geschichte also schon recht wackelig ist, fahren die Filmemacher für Schritt 3 nun nach Bautou, eine Großstadt in der inneren Mongolei, die sowas wie die globale Hauptstadt für die Förderung seltener Erden ist. Das liegt allerdings weniger daran, dass es diese seltenen Erden nicht auch anderswo gäbe, sondern an der Bereitschaft der chinesischen Regierung, die Förderung ohne nennenswerte Umweltauflagen zu erlauben. So befindet sich 16 Kilometer vom Stadtzentrum Baotou entfernt ein ca. 7 Quadratkilometer großer künstlicher See, in den die hochbelasteten Abwässer der Bergbaukonzerne geleitet werden. Tim Morgan von der BBC nannte ihn ein Dystopian Toxic Nightmarish Lake und auf Google Maps sieht er aus, als würde sich jeden Moment ein mutiertes Monster daraus erheben. Nun ist das aber nicht sonderlich Neues, denn der staatliche Bergbaukonzern Baogang fördert dort bereits seit 1958 seltene Erden. Laut vom Guardian interviewten Farmern waren bereits Ende der 80er Jahre Fehlbildungen an Gemüsepflanzen zu beobachten. 10 Jahre später stellten sie den Anbau mangels Wachstums komplett ein. Wir kommen zu Punkt 4. Eine ehemalige Bäuerin wird interviewt, die ihren Hof aufgrund von Gesundheitsrisiken aufgeben musste und von verseuchtem Leitungswasser berichtet. Ein Schicksal, das sie mit Millionen anderen ehemaligen chinesischen Landbewohnern teilt. Die Bilder sind sehr eindringlich und wären auch wirklich ein wertvolles Stück Journalismus, wenn das Fazit nicht derartig katastrophal daneben gehen würde. Schritt 5. Zum Bild triester Reihensiedlungen hören wir die Sprecherin Folgendes sagen. Rund um Baotou haben Tausende von einstigen Dorfbewohnern in seelenlosen Schlafstätten ein neues Leben angefangen. Sie sind die ersten Flüchtlinge der grünen Technologien. Und 80 Sekunden später? Diese neuen Umweltverschmutzungen am anderen Ende der Welt sind der Preis für unsere Windräder, unsere Solarzellen und unsere sauberen Autos, die in Europa für bessere Luft sorgen. Das ist umso paradoxer, weil die CO2-Emissionen den Klimawandel überall auf unserem Planeten weiter verstärken. Das klingt zugegeben schön dramatisch, ist aber einer der unplausibelsten und hanebüchensten Vorwürfe, die mir seit langem untergekommen sind. Es handelt sich mitnichten um die ersten Flüchtlinge, wenn dort seit 62 Jahren seltene Erden gefördert werden. Diese Umweltzerstörungen sind auch nicht sonderlich neu, wenn Farmer bereits in den 80er Jahren die Auswirkungen der Vergiftungen bemerkt haben. Seltene Erden umfassen ja nicht nur Neodym für Elektromotoren, sondern 17 Elemente, die in allen möglichen Produkten verbaut sind. In Stadionbeleuchtung, Röntgentechnik, Rennrädern, Lasern, Glasfaser, nuklearen Brennelementen, LEDs, Kopfhörern, Diktiergeräten, Flugzeugmotoren, Glasfärbung und, besonders interessant, in Rußpartikelfiltern, Autokatalysatoren und Zündkerzen. Mit anderen Worten, die Nachfrage nach diesen Metallen, durch die das Gebiet westlich von Baotou heute eher an Mordor erinnert als an Farmland, die gibt es seit Jahrzehnten und Verbrennungsmotoren hatten selbst ihren Anteil daran. Die Weltgemeinschaft bezieht diese Metalle schon lange für allerlei Produkte des täglichen Bedarfs von dort und hat bereits mit tausenden Tonnen davon Rußpartikelfilter und Katalysatoren hergestellt, um damit in Europa für bessere Luft zu sorgen. Das hat offenbar seit Jahrzehnten niemanden gejuckt, ganz besonders nicht Jean-Louis Perret, Guillaume Pitron oder irgendwen bei Arte. Aber jetzt, wo aus diesen Metallen auch Maschinen hergestellt werden, mit denen wir die Klimakrise zu stoppen hoffen, da versuchen diese Typen mit aller Gewalt einen monokausalen Zusammenhang herbeizureden zwischen E-Autos und nahezu der gesamten globalen Förderung seltener Erden. So als müssten wir einfach nur weiter Dieselautos fahren und schwupps würde sich der radioaktive Chemikaliensee von Baotou wieder in saftiges Grasland verwandeln. Es wäre außerdem fair, diesen Umweltzerstörungen all die anderen Umweltzerstörungen gegenüberzustellen, die durch die fossile Weltwirtschaft entstehen. Auch verseuchte Mangrovenwälder, nigerianische Kinder beim Recycling von Bleibatterien, Öltankerhavarien, gerodete Wälder in Kanada, Methanlecks oder die Folgen einer rasant erwärmten Erde gäben gute Bilder ab, um unseren Konsum zu hinterfragen. Aber die sind für diese schöne Geschichte wohl nicht schwarz-weiß genug. Sollte ein heller Kopf aus meiner Leserschaft dem zweiten Satz, der mit »Das ist umso paradoxer« beginnt, irgendeinen Sinn entnehmen können, wäre ich für Tipps dankbar. Ich habe ihn jetzt 10-mal gelesen und finde ihn ähnlich erhellend wie diese WhatsApp-Nachrichten, bei denen jemand aus Versehen 50-mal auf Autovervollständigen gedrückt hat. Dieser unwürdige Eiertanz wird nun mehrmals mit den Rohstoffen Graphit, Kupfer und Lithium wiederholt. Wir bekommen als nächstes Bilder der weltweit größten Kupfermine in Chile zu sehen. Für Kupfer gibt es zwar Dutzende Anwendungsbereiche, aber laut Doku gibt es natürlich wieder nur eine Ursache. Zitat: Durch die hohe Nachfrage nach gewöhnlichen Metallen wie Kupfer sind zahlreiche weitere Länder von den Auswirkungen der Energiewende betroffen. Um das Ausmaß der Schäden zu ermessen, muss man tausende Kilometer weit fahren. Es folgt der fast schon obligatorische Nonsensabschnitt für Dokumentationen dieser Art, in der jemand versucht, unter allerlei Verrenkungen den Klimaschaden von E-Autos künstlich aufzupumpen. Zitat: Wie überall in Europa wird das E-Auto von Politik und Industrie gepriesen, auch wenn viele seine wahre Ökobilanz seit langem kennen. Der Film verschwendet nun komplette 10 Minuten damit, die vermeintlich schlechte Ökobilanz von E-Autos mit einem Bericht zu belegen, der 2009 in Auftrag gegeben wurde. Die Agentur ADEM wäre damals zu dem Schluss gekommen, dass E-Autos dieselben Umweltauswirkungen haben wie Verbrennungsmotoren. Der Film vergisst, dass wir 2020 haben und kommentiert das mit, Zitat: Demnach verschmutzen beide Autotypen die Umwelt im selben Maße. Dieser Schlussfolgerung will jedoch kein Politiker Rechnung tragen. Wow, ist das der Recherchestandard von Arte? Ein nicht näher erläuterter Bericht von 2009, der allem widerspricht, was die seriöse Forschung auf diesem Gebiet im Jahr 2020 veröffentlicht hat, und dazu eine furchtbar platte Behauptung, als seien alle PolitikerInnen in Europa pro Elektroauto eingestellt. Soll ja schon einige Leute in konservativen oder liberalen Bubbles geben, die lieber nochmal 50 Jahre Technologie offen am sauberen Diesel forschen wollen. Die Forschung in Batterie- und EE-Branche erlebt aktuell so häufig Durchbrüche, dass selbst Nachhaltigkeitsstudien von 2017 hoffnungslos veraltet sind und aktualisiert werden müssen. Aufgrund von effizienterer Fertigungstechnik und höheren Stückzahlen sind E-Autos bereits heute deutlich klimaschonender als die Verbrennermodelle, selbst wenn man sie mit deutschem Strommix auflädt, der 2020 aber auch nur noch zu 23% aus Kohlestrom bestand. Viel wichtiger, E-Autos haben das Potenzial, komplett klimaneutral hergestellt und betrieben zu werden, Verbrenner nicht. Bei Arte wird hingegen der Eindruck erweckt, als würden E-Auto-Lobbyisten Einfluss auf solche Ergebnisse nehmen, indem sie die Emissionen für die Rohstoffgewinnung aus der Bilanz rauszuhalten versuchen. Es ist nun 11 Jahre nach diesem Bericht kaum nachvollziehbar, wer welche Teile in diesem Bericht beeinflusst hat, auch weil zu dieser Dokumentation mal wieder zielsicher kein einziges Dokument oder Quelle verlinkt wurde und die Homepage von ADEM zur Sucheingabe von Electric Vehicle nichts Entsprechendes findet. Haben Jean-Louis Perret und Guillaume Pitron diese 89 Minuten Unsinn etwa nur aneinandergereiht, weil sie sich an diesem Label störten? Weil irgendein Autokonzern in seine Werbebroschüre das Wort sauber gedruckt hat, ziehen sie jetzt los und sammeln 20.000 Flugmeilen für Interkontinentalflüge, um zu beweisen, was alle längst wissen? Klar ist auch ein E-Auto nicht per se sauber. Fahrt damit mal mit 3 Kindern in Urlaub. Nach 10 Tagen sieht man die Fußmatte hinten nicht mehr vor lauter Müll. Das Wort sauber bezieht sich in erster Linie auf die lokalen Emissionen. E-Autos sind einfach mal von der kalifornischen Umweltbehörde als Zero-Emission-Vehicle definiert worden, weil die eine Lösung für das smogverseuchte Los Angeles brauchten. Ja, das löst nicht die Probleme der Rohstoffwirtschaft und auch nicht den Nahostkonflikt. Aber welches Produkt tut das schon? Dass 2 Tonnen Metall und Verbundstoffe nicht vom Biobauernhof kommen, können sich wohl die meisten Menschen selber denken. Trotzdem erwarten Perret und Pitron von den Erneuerbaren, in allen Belangen sauber zu sein und basieren ihre gesamte Argumentation auf diesem hirnrissigen Strohmann-Argument. Fazit: Das ist eine der schlechtesten Dokumentationen, die ich seit langem sehen musste. Es wäre selbst dann blamabel, wenn RTL 2 so einen Unsinn ausgestrahlt hätte. Aber wie in aller Welt die Leute bei Arte auf die Idee kommen, diesen auf allen Ebenen undurchdachten Beitrag zu verbreiten, ist mir schleierhaft. Jean-Louis Perret und Guillaume Pitron versuchen in ihrer Doku zwei der größten Probleme der Menschheit zu analysieren und versagen dabei auf ganzer Linie. Die Klimakrise und die Folgen des globalisierten Wegwerfkapitalismus. Beide Themen sind so komplex, dass es für beide Fachrichtungen ExpertInnen gibt, die ihr ganzes Leben lang an Lösungsstrategien forschen. Die hätte man mal fragen können. Eine Sendeanstalt mit dem Anspruch von Arte hätte die fragen müssen. Stattdessen reimen sich ein Journalist mit juristischem Background, Guillaume Pitron, und ein Historiker, Jean-Louis Perret, selbst zusammen, was nun zu tun ist, indem sie die ganze Welt in ein Star-Wars-artiges Gut-Böse-Schema einteilen. In dieser Welt sind alle PolitikerInnen in Europa von Elektroautos besessen. Ganz Norwegen huldigt der, Zitat, Elektromobilitätsreligion. Und sie alle verschleiern zusammen mit den, Zitat, Propheten der Energiewende, bewusst, dass auch E-Autos und der Ladestrom irgendwo herkommen müssen. Das wirklich Schlimme daran ist, dass beide Themen dringend Aufmerksamkeit benötigen, aber eben kompetent recherchiert. Natürlich ist unser immer größer werdender Ressourcenhunger ein Problem, aber das nun mal nicht erst, seit die ersten modernen E-Autos vom Band liefen. Es ist auch leider nichts Neues, dass es in ärmeren Ländern tendenziell schlechtere Arbeitsschutzgesetze gibt und wir Menschen in den reichen Ländern davon profitieren, dass diese Menschen ihre Gesundheit für unseren Konsum aufs Spiel setzen müssen. Kann man im Brundtland-Report von 1987 nachlesen. Ja, ich will selbstverständlich auch nicht, dass die Bürger von Bautou neben einem gigantischen radioaktiven Giftmülltümpel leben müssen. Die Strategie, lieber weiter Diesel fahren und keine Windkraftanlagen mehr bauen, ändert an dem Giftmülltümpel nur halt so gut wie gar nichts, sorgt aber dafür, dass wir uns auf gefährliche Klimakipppunkte zubewegen, was besonders arme Menschen hart treffen wird. Es ist übrigens nicht nur dem globalen Konsum zuzurechnen, dass der Boden dort vergiftet wird, sondern auch der chinesischen Regierung, die vermutlich ganz bewusst die Exportquoten abgeschafft hat, um ein Monopol zu erreichen. Das kann man gerne kritisieren, aber doch nicht so billig auf eine einzelne Branche bezogen. Seit Jahrzehnten beziehen wir dem Schein nach billige Produkte aus der ganzen Welt, von Kleidung über Elektronik bis hin zu Nahrungs- und Futtermitteln. Aber ausgerechnet die Technologien, mit denen wir die größte Krise der Menschheit zu bewältigen hoffen, die sollen bitte mit ganz eigenen Warenströmen aus zu 100% vertrauenswürdigen Quellen stammen, weil sie ja angeblich sauber sind. Höhöhö. Ja, allein zur Ressourcenschonung sollten wir die Produktion der Autos herunterfahren, keine Frage. Der Witz ist, gerade Elektroautos haben ein großes Potenzial dazu, denn sie halten bauartbedingt aufgrund von viel weniger beweglichen Verschleißteilen deutlich länger als Verbrennerautos. Vermutlich auch deswegen haben sich die Hersteller lange dagegen gesträubt und würden das auch weiterhin tun, wenn Tesla sie nicht zum Wandel zwingen würde. Auch dieses Festhalten an fossilen Antrieben gegen jede Vernunft für etwas mehr Profit ist übrigens ein fragwürdiger Auswuchs des Kapitalismus, den die hier nicht sonderlich investigativ agierenden Journalisten komplett hinten runterfallen lassen und einfach so tun, als wären alle Autohersteller voll auf den Elektrohype aufgesprungen. Das Destruktivste an diesem Werk ist aber, ganz wie beim großen Bruder Planet of the Humans von Michael Moore, dass der Film jeden sinnvollen Lösungsvorschlag vermissen lässt und seine ZuschauerInnen unnötig ratlos und mit einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit zurücklässt. Er vermittelt, dass die Energiewende auf Wirtschaftswachstum angewiesen sei und dass sie bedeute, ressourcentechnisch auf der Überholspur zu bleiben. Das könnte falscher nicht sein, denn gerade durch einen Umstieg auf regenerative Energien sparen wir ja gigantische Mengen Rohstoffe ein. Allein in Deutschland verbrauchen wir jährlich Milliarden Liter Erdöl, Kubikmeter Erdgas und Kilo Kohle. Das sind auch alles Ressourcen, die irgendwo unter massiver Umweltzerstörung aus der Erde geholt werden. Ganz am Ende, in den letzten 25 Sekunden des Films, wird schnell noch der Anflug eines Lösungsvorschlags nachgeschoben. Die Menschheit müsse halt auf Wachstum verzichten und lernen zu verzichten. Das ist er. Das ist der Lösungsvorschlag für die Klima- und die Rohstoffkrise. Verzichtet doch einfach alle ein bisschen. Sorry, aber das ist so unfassbar schlecht. Klar, knapp 8 Milliarden Menschen mit dem Konsumprofil eines US-Amerikaners hält die Biosphäre keine 10 Jahre mehr aus. Aber das ist doch keine Lösung für unsere Energiewende. Selbst wenn wir uns jetzt alle ganz krass zusammenreißen, unsere Heizungen auf 16 Grad runterdrehen, 90% der Autos abschaffen und unseren Stromverbrauch halbieren, dann emittieren wir allein in Deutschland immer noch hunderte Megatonnen CO2 im Jahr. Es ist auch keine Lösung für exzessiven Rohstoffabbau, denn auch in meinem Verzichtsszenario brauchen wir Rohstoffe, wenn auch weniger. Das Ziel muss aber eine Zukunft mit Netto-Null-Emissionen und eine Kreislaufwirtschaft sein. Es hilft gar nichts, beide Probleme gegeneinander auszuspielen und dann ein bisschen Verzicht zu predigen. Klimakrise ist keine Diät, bei der man abends den Schokoriegel und mittags das Plunderstückchen weglässt und sich dann wieder bei einer soliden Taille einpendelt. Wir brauchen Lösungen, mit denen Menschen in 10 Jahren klimaneutral heizen können, klimaneutralen Strom beziehen und klimaneutral mobil sind. Das werden wir ohne Rohstoffe nicht schaffen, solange niemand Solarzellen aus Tannenzapfen und Moos konstruiert. Klingt profan, ich weiß, aber das haben die Autoren offenkundig nicht verstanden. Arte hat hier 2 Leute einen Film über die Energiewende drehen lassen, die Klimakrise nicht kapiert haben. Oder sie nicht kapieren wollen? Ist jetzt eine persönliche Einschätzung. Aber auch das Interview mit den Klimawandelleugnern ab 1:19:27 rund um die Anti-Windkraft-Initiative Vernunftkraft und die Tatsache, dass im ganzen Film nicht über die Auswirkungen der Erderwärmung gesprochen wird, legt die Vermutung nahe, dass Perret und Pitron die Bedrohung durch Klimaemissionen weitaus geringer einschätzen als die Klimafolgenforschung. Das könnte zumindest erklären, warum die beiden diesen höchst manipulativen Film gedreht haben, auf den die Fossillobby vermutlich gerade mit Champagner und Lachsbrötchen anstößt. Er ist eine komplette Bankrotterklärung in Bezug auf Recherche, Transparenz und ausgewogene Berichterstattung und wird mein Bild von Arte als Sender nachhaltig beeinflussen. Nicht zum Guten. PS: Sollten hier RedakteurInnen der Öffentlich-Rechtlichen mitlesen, mal eine generelle Bitte. Könnten eure Dokumentationen vielleicht auf Begriffe wie sauber, grün und gut für die Umwelt verzichten und stattdessen klar benennen, worum es geht? Ein Produkt kann ja klimafreundlich sein, aber trotzdem für Umweltverschmutzungen sorgen. E-Auto. Es kann 100% ökologisch abbaubar sein, aber das Klima belasten. Eine Kuh. Es kann sehr viel Wasser verbrauchen und gleichzeitig sehr wertvoll für das Ökosystem sein. Ein Baum. Bitte benutzt Quellen und schneidet die Interviews nicht so, dass ich als Zuschauer gar nicht einschätzen kann, auf welche Frage die Person da gerade antwortet. Bitte erläutert, wen ihr da gerade interviewt und welche Kompetenz er auf dem Gebiet hat. Bitte ersetzt nicht Recherche durch düstere Musik im Hintergrund und gebt mehr Geld für den Journalismus hinter dem Beitrag aus als für schicke Drohnenflüge über Erzminen. Update vom 28.11.2020. Arte hat reagiert und verspricht eine Antwort der zuständigen Redaktion. Zitat: Danke für den ausführlichen und kritischen Input zu der Doku. Wir haben das bereits an die zuständige Redaktion mit Bitte um Statement weitergeleitet. Sobald uns die Antwort vorliegt, melden wir uns.